Deutsche Welle. Podcast.
Es begrüßt Sie Jochen Kürten zu unserem vorweihnachtlichen Kulturpodcast, in dem es auch, aber natürlich nicht nur um das Weihnachtsfest geht. In Rothenburg ob der Tauber ist das ganze Jahr über Weihnachten. Warum, das sagen wir Ihnen gleich. Zuvor wollen wir uns dem Krisenthema Europa widmen. Auch mit der Migration bekommen wir es gleich zu tun. Außerdem noch einen Blick auf zwei neue Ausstellungen in Berlin und Köln. Europa, wohin steuerst du? Diese Frage wird seit Monaten überall diskutiert, natürlich vor allem in den Politik-, Wirtschafts- und Finanzteilen der Zeitungen, im Fernsehen, Radio und Internet. Natürlich hat sich auch das Feuilleton dieser Frage gewidmet, wenn auch manche Beobachter meinen, hier gäbe es einen großen Nachholbedarf. Das Thema sei bei Intellektuellen nicht gerade beliebt. Viel zu wenig kluge Köpfe würden sich mit der Zukunft Europas beschäftigen, so der Vorwurf. Wir haben einen dieser Intellektuellen aufgespürt, der sich leidenschaftlich für Europa ausspricht. Meine Kollegin Gudrun Stegen hat den Schriftsteller Hans-Christoph Buch gesprochen.
Sie sind Mitautor des Manifestes Mehr Europa wagen, Herr Buch. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
Wir wollen uns rückbesinnen auf das, was Europa bedeutet, hat, gerade für meine Generation, mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs im Hintergrund. Und was heute daraus geworden ist, nämlich eine permanente Krise, durch die keiner so recht durchblickt.
Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Hauptursachen für diese Krise? Geht es tatsächlich nur um die Euro-Krise oder hat das auch noch tiefere Gründe?
Zunächst mal reden wir ja nur immer über Geld. Aber dass Europa eine andere, eine politische, sogar eine moralische und kulturelle Dimension hat, kommt dabei zu kurz. Ich bin aufgewachsen in zerstörten deutschen Städten und für mich und meine Generation hat noch aus der Nachkriegszeit die Tatsache doch eine große Bedeutung, dass es eine Aussöhnung mit Frankreich gab und damals schon in den 50er Jahren Ansätze zur Einigung Europas, nie wieder Krieg, offene Grenzen, Zusammenarbeit statt Konfrontation. All das ist der jetzigen Generation selbstverständlich. Von diesem Europa haben wir alle profitiert, aber jetzt greift eine Verdrossenheit um sich, die schwer zu erklären und schwer zu verstehen ist, denn sie hat tiefe Ursachen. Man hat ja im Moment das Gefühl, es wird herumgebastelt, es wird ein Schaden behoben und die Tinte ist noch nicht trocken unter den Gipfelbeschlüssen. Da heißt es schon wieder, das wird nicht ausreichen. Die Wirtschaft reagiert zögerlich. Die Börse vor allem hat weiterhin Panik und all das verunsichert tief. Und die Politik kann sicher diese Probleme nicht aus der Lameng heraus lösen mit einem einzigen Beschluss, sondern muss langfristig daran arbeiten, das Vertrauen wiederherzustellen. Das haben wir in unserem Manifest, in diesem Appell damals zum Ausdruck gebracht, dass wir mehr wissen möchten über die Optionen. Was gibt es für Alternativen? Gibt es einen Plan B? Was hat das alles für Folgen? Was sind die Folgen für den Bürger? Stattdessen hören wir immer, es sei alles, was gemacht wird, alternativlos. Das ist nicht demokratisch, denn der Bürger kann die Optionen nicht beurteilen, wenn sie nicht auf dem Tisch liegen. Und er hat ein Mitspracherecht, er hat vor allem zunächst mal das Recht, ehrlich informiert zu werden. Welche Gefahren drohen? Ist dies eine Krise wie die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre oder ist der Vergleich falsch? Ich halte ihn übrigens für falsch. Gott sei Dank scheint diese Krise nicht so durchschlagend und so verheerend zu wirken.
Sie stellen also ein Informationsmanko fest. Sehen Sie denn Möglichkeiten, wenigstens in kleinen Schritten dem entgegenzuwirken?
Ja, ich denke, dass es eine europaweite Debatte geben müsste über die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Die müssen aber erstmal auf den Tisch gelegt werden. Und dass man vor allem erinnern muss, auch mit einem gewissen Idealismus oder sogar Enthusiasmus, mit Schwung und nicht halb entschuldigend oder mit schlechtem Gewissen, erinnern muss an die Ideale der Gründungsväter, ein demokratisches, ein friedliches Europa. Immerhin war, abgesehen von Jugoslawien, dieser Kontinent von Kriegen verschont seit 1945. Und dazu gehört auch, dass die Lasten gerecht verteilt werden. Und wenn die Bundesrepublik glaubt, ihr Ideal von Stabilität einem Land wie Griechenland aufoktroyieren zu können, dann halte ich das für Augenwischerei. Es ist vollkommen klar, dass diese Stabilität bisher nur in Deutschland gegeben ist und vielleicht in dem einen oder anderen nordischen Land. Aber selbst England steht ganz anders da in dieser Krise oder Frankreich als wir. Und wir können nicht so tun, als könnten wir ein völlig schuldenfreies Staatsbudget verlangen von anderen. Eine Forderung, die wir ja selber nicht erfüllen.
Wie ist denn Ihre Vision von Europa?
Dass dieses Europa sich vor allem auf seine Kultur besinnen müsste, dann würden die Wirtschaftsfragen auch immer noch ungelöst sein, aber sie würden einen anderen Stellenwert haben, wenn einmal die Entscheidung getroffen ist, für oder gegen dieses Europa zu sein. Und ich muss dazu sagen, ich bin dafür. Ich bin für eine Stärkung Europas und nicht für eine Schwächung. Ich bin auch für mehr Kompetenzen für das Europaparlament und für mehr Kompetenzen für die Bürger Europas. Und das könnte den Europaskeptikern, den Europafeinden, man muss es so nennen, denn es gibt sie heute, das könnte ihnen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn man eine kulturelle und politische Offensive für Europa startet und dann die Wirtschaftsfragen entsprechend löst im Sinne eines geeinten Europas, das auch politisch mit einer Stimme spricht.
Einer, der sich für Europa ausspricht, der Schriftsteller Hans-Christoph Buch. Wenn man über den Kontinent diskutiert und sich fragt, wie denn die Zukunft Europas aussehen könnte, dann ist das Thema Migration nicht weit. Das eine gehört offenbar zum anderen. Einer, der sich darüber Gedanken gemacht hat in den letzten Jahren, ist der Autor Stephen Uli, auch hier also wieder ein Schriftsteller. Uli ist deutsch-bengalischer Herkunft, hat darüber hinaus spanische Wurzeln und zudem mehrere Jahre in Brasilien gelebt. Einer, der sich also auskennt in Sachen Identität und Kulturzusammenprall. Uli hat gerade seinen zweiten Roman vorgelegt, Adams Fuge, ein Buch über einen Deutsch-Türken, der sich im politischen Ränkespiel zwischen Deutschen, Türken und Kurden, Doppelagenten, deutschem und israelischem Geheimdienst verirrt. Es geht auch um rechtsnationale Umtriebe in Deutschland, um rassistische Computerspiele und die Rolle von Verbindungsmännern in der rechten Szene. Ich habe Stephen Uli kürzlich gesprochen und ihn gefragt, ob es ihn denn freut, dass sein Buch nach den Ereignissen um die rechtsnationale Zwickauer Zelle plötzlich ganz tagesaktuell erscheint.
Das ist nur äußere Sache. Also, was mich freut, ist, wenn ich eine Kritik lese, wo jemand das Buch als Ganzes verstanden hat. Das ist das, was, glaube ich, jeden Schriftsteller am meisten freut, weil man schreibt ja nicht zwei Szenen, die dann irgendwann durch Zufall vielleicht eine Aktualität erlangen, sondern man schreibt ein ganzes Buch. Wenn ich gemerkt habe, dass Leute wirklich die Konstruktionsweise des Buches verstanden haben und auch verstanden haben, was das Buch will in seiner ganzen Vertracktheit und komplizierten Anlage, dann ist das plötzlich wie ein Dialog. Dann hat man so eine Art Gesprächspartner gefunden. Aber jetzt die Sache mit Zwickau und so weiter, das war eine rein äußere, also eine Außenansicht. Da kommt was von außen und dann denkt man natürlich, wow, vielleicht wird das Buch ja jetzt anders wahrgenommen und das sieht dann auch zuerst so aus, aber dann habe ich schnell festgestellt, es bleibt dabei, ja, das Buch nimmt das vorweg, das Buch ist jetzt aktuell, aber es in seiner Gesamtheit wird es dann nur sehr bedingt wahrgenommen.
Ich kann ja mal mein Glück versuchen. Ich habe das Buch gelesen als Gedankenanstoß über Rollentausch, Rollenklischees und Identitätenfragen, wobei Fragen das Buch mehr stellt als Antworten gibt. Wären Sie damit einverstanden?
Ja, damit bin ich einverstanden. Das freut mich, dass Sie das so sehen.
Wenn Sie jetzt kurz, auch das überlasse ich Ihnen jetzt mal, auch wenn es vielleicht sogar meine Aufgabe wäre, die Handlung Ihres Buches zusammenzufassen, ist nicht ganz leicht. Ich versuche mal an Sie die Frage zu stellen, wie ist Ihre Hauptfigur, wie ist die in Ihr Buch geraten?
Die Hauptfigur, die gibt es schon ganz lange, schon seit 10 Jahren. Und auch die Idee zu dem Computerspiel, zu diesem Holocaust-Spiel, gibt es schon ganz lange, aber sie waberte einfach nur in meinem Kopf herum. Also da gab es keinen Kontext zu. Und diese Figur, der Deutsch-Türke, war ursprünglich eine Nebenfigur und rückte dann aber durch irgendwelche unbewussten Vorgänge plötzlich ins Zentrum. Ja, eigentlich erst, als ich anfing, das Buch zu schreiben. Und dann stellte ich fest, dass wir auch einiges gemeinsam haben. Also ich habe ihn dann so angelegt, dass er tatsächlich auch zwischen zwei Kulturen steht. Und dazu konnte ich was sagen, zu dem Konflikt, zu dem inneren Konflikt, der dann entsteht. Der Adem Öztürk ist ein Mensch, der sich, glaube ich, in zwei Geschwindigkeiten bewegt. Er bewegt sich in der äußerlichen Welt, bewegt er sich sehr schnell, da geht ja auch alles sehr schnell. Aber in ihm drin läuft alles sehr langsam ab. Er verarbeitet Dinge sehr langsam, deshalb kann er auch erst ganz am Ende was verändern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, was uns allen so passiert, dass die äußere Welt meistens viel schneller ist als wir und dass wir eigentlich nur versuchen, irgendwie mitzukommen oder, wenn es geht, die äußeren Ereignisse so abzubremsen, dass es nicht so schwer ist, mitzukommen. Und bei ihm habe ich das halt auf die Spitze getrieben.
Ja, und so schwer ist es auch. Sie haben jetzt zwischen zwei Kulturen gesagt und zwei Geschwindigkeiten, aber eigentlich könnte man das ja auch noch ausweiten. Es sind ja eigentlich noch mehr Kulturen, die da auf diesen armen Adam einbrechen.
Ja, also Sie haben mich jetzt nur nach ihm gefragt. Mhm. Natürlich ist er mit anderen Dingen in dieser äußeren Welt noch konfrontiert. Da gibt es die Kurden, da gibt es die Juden, da gibt es ganz viele Menschen, die ihre eigene Problematik noch haben. Da gibt es den Großvater, den Vater des Großvaters, der in Äthiopien war. Die haben auch so ihre Probleme mit der Vergangenheit. Also was ich darstellen wollte, ist einfach, dass man sowieso immer ein Identitätsproblem hat, egal wo man herkommt. Und mein Adem Öztürk, der bietet mir natürlich die Möglichkeit, auch die Innenansicht die ganze Zeit zu bringen, weil es ja vorrangig in der ersten Person geschrieben ist. Und da kann man das natürlich sehr schön durchexerzieren.
Mhm. War die Intention, die jetzt dahinter steckt, auch ein Abbild von Deutschland im Jahre 2010 oder 2011 zu zeigen, mit den ganz vielen verschiedenen Einflüssen, Kulturen, Milieus?
Ja, es geht natürlich, wie auch bei Mein Leben in Aspik, es geht immer um Deutschland. Auch, was ist das für ein Land? Ich finde, nachdem ich lange Zeit gehadert habe mit Deutschland, was ja auch nicht so selten ist, das kennt ja irgendwie fast jeder Deutsche, dass er mit Deutschland hadert, finde ich es inzwischen sehr, sehr spannend, weil es ist ein so schweres Erbe, eigentlich, gerade wegen des Holocaust, das ist eigentlich so eine Art Pilotprojekt, dieses Land, weil ich kenne kein anderes Land, das sich sowas geleistet hat und dann aber so damit umgeht, natürlich auch durch äußere Zwänge, ne? Durch die Alliierten, die immer mit drauf gezeigt haben, durch Israel, dass den Finger immer in die Wunde steckt, aber die Deutschen haben, glaube ich, vor allem Westdeutschland, das sich eben nicht hinterm Sozialismus verbarrikadieren konnte, und den Antifaschismus für sich beanspruchen konnte und die Faschisten alle auf der anderen Seite sehen konnte. Westdeutschland musste sich tatsächlich mit dieser Schuldfrage auseinandersetzen. Und das finde ich das total spannend, weil ich glaube, dass es wirklich ein Unikum ist, was da im Moment entsteht.
Und durchaus auch dann, das klingt so an jetzt bei Ihnen, mit positiven Folgen Auseinandersetzung.
Ja, natürlich, mit positiven Folgen der Auseinandersetzung, vor allem seit der Wiedervereinigung, glaube ich.
Steven Uli und sein Roman Adams Fuge, der übrigens im Züricher Sezessionsverlag erschienen ist. Migration und Menschenrechte, das sind zwei Seiten einer Medaille, was uns zu unserem nächsten Thema führt. Kaspar König zählt zu den bekanntesten Ausstellungsmachern in Deutschland. Er hat die Skulpturenprojekte Münster ins Leben gerufen, die alle 10 Jahre stattfinden, und er hat in programmatischen Ausstellungen wie Westkunst im Jahre 1981 Maßstäbe gesetzt und zeitgenössische Kunst historisch verortet. Seit 11 Jahren leitet er das Museum Ludwig in Köln und vor Ende seiner Amtszeit, Ende 2012, versucht er sich nun erneut an einer großen programmatischen Ausstellung, die heißt Vor dem Gesetz. Darin untersucht er Menschenrechte und Menschenwürde in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Sabine Oelze hat sich umgesehen, beginnen wir aber zunächst einmal mit dem Text Vor dem Gesetz von Franz Kafka.
Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht.
So weit, so bekannt. So ähnlich wie dem Landarzt in Kafkas Fragment vor dem Gesetz scheint es vielen Menschen mit dem Museum zu gehen. Sie scheitern zwar nicht am Türhüter, dafür aber an der Aura der heiligen Hallen. Vor allem der zeitgenössischen Kunst haftet der Makel der Unzugänglichkeit an. Kaspar König benutzt Kafkas Text deshalb als Ausgangspunkt, um in seiner letzten großen Ausstellung die Möglichkeiten des Museums zu befragen.
Was heißt das? Vor, dahinter, was wird eingeschlossen, was ist ausgeschlossen, wo ist der Kanon?
Existenzielle Fragen, die Künstler besonders stark nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigten. Es ging ihnen darum auszuloten, was es heißt, in einer Welt zu leben, in der die Menschenwürde missachtet wird. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Skulptur. Wilhelm Lehmbrucks Sitzender Jüngling aus dem Jahr 1916-1917 zählt zu den frühesten Beispielen. In sich gekehrt sitzt er da, trauernd. Auch der gefesselte Prometheus von Gerhard Marx ist ein Leidender. Der abgeknickte Kopf, die gefesselten Hände. Marx verarbeitet damit die Erfahrungen des Nationalsozialismus. Ausdrucksstark, aber zugleich nüchtern. Das sei ein Charakteristikum der Skulptur. Die Malerei könne das Leiden nur illustrieren, meint Kaspar König.
Von vornherein für mich stand fest, jede Form von Illustration von moralischen Positionen wird unweigerlich in Kitsch laufen.
Die Verwundbarkeit des Körpers ist ein Thema der frühen Nachkriegsmoderne. Die verstümmelten Gestalten Henry Moores, die kraftlose Frauenfigur von Fritz Krämer, Alberto Giacomettis Skulptur, die allein aus einem Bein besteht. Sie alle verströmen ein Gefühl der Ohnmacht. Ende der 60er Jahre löst sich der Körper immer mehr auf. Zwei Beispiele dafür in der Ausstellung sind Karl Andrés minimalistischer Quader aus Holz und Ulrich Rückriems geometrische Steinskulptur.
Karl André oder auch der Rückriem, der hat ja gar nichts Inhaltliches, so reine formale Geschichte. Und trotzdem wird plötzlich der Karl André zu einem Scheiterhaufen. Das sind aufeinander geschichtete Bahnschwellen, ein perfekter geometrischer Körper. Das ist so etwa 2,20 Meter hoch. Ich bin mir meines Körpers bewusst, wenn ich das Ding sehe. So wie bei dem Rückgrim auch. Aber direkt um die Ecke sind dann eben anthropomorphe Skulpturen, sozusagen geschundenes Menschenbild.
Zentral im Eingangsbereich trifft der Besucher auf eine raumgreifende Installation des US-Künstlers Jimmy Durham. Building a Nation, der Aufbau einer Nation. Sie sieht ein bisschen aus wie ein verwüstetes Gebäude. Fragmente einer Tür oder von Möbeln lassen eine Architektur nur erahnen. Zitate von Amerikanern über Indianer hängen daran, die wie Räumungsbefehle klingen.
Da geht es einfach ganz klar um den Völkermord. Und er war Künstler, wurde Aktivist für indigene Fragen, er ist ja ein Indianer, und hatte eigentlich die Absicht, ein Buch zu schreiben. Und offensichtlich war das so schmerzhaft, dass er wieder Künstler wurde und das aber verarbeitet hat.
Solche zeitgenössischen Rauminstallationen werden in der Ausstellung mit historischen Skulpturen der Nachkriegsmoderne konfrontiert. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema der Verletzung der Menschenwürde durch. Trotz formaler Unterschiede tritt die eher expressionistische Kunst der Nachkriegszeit in Dialog mit den Installationen der Gegenwart. Die Ausstellung macht das Museum zu einem Ort der Prüfung, vor dem Gesetz. Wo stehen wir heute? Als Menschen, als Künstler, als Gesellschaft?
Derzeit steht die Gesellschaft in Deutschland aber erst einmal vor dem Weihnachtsfest. Auch das hat recht viel mit verschiedenen Kulturen und Milieus, mit Identitäten und Rollenverständnis zu tun. Die Kollegin Silke Wünsch hat sich aufgemacht nach Rothenburg ob der Tauber und das ist nun wirklich eine Kleinstadt in Deutschland, die Menschen und vor allem Touristen aus aller Welt geradezu schwammartig anzieht. Rothenburg ist für viele, vor allem für Japaner und Amerikaner, mit seinem mittelalterlichen Flair und seiner altdeutschen Anmutung ein ganz und gar typisches Stück Deutschland. Und dort, mitten im Zentrum, gibt's ein Weihnachtsmuseum und einen Weihnachtsladen, der das ganze Jahr auf hat.
Schon am Eingang wird der Besucher von einem riesigen Nussknacker begrüßt. Betritt man den Laden, taucht man in eine glitzernde Märchenwelt ein. Hier gibt es alles für den passionierten Weihnachtsfan. Wachsengel, Holzpüppchen, Weihnachtspyramiden, Christbaumschmuck in allen Formen und Farben, Räuchermännchen, Krippen. Vieles davon wird in eigener Produktion hergestellt, in der hauseigenen Künstlerwerkstatt. Solche Vielfalt braucht Platz und schon nach wenigen Metern zeigt sich, warum die Geschäftsräume von Käthe Wohlfahrt Weihnachtsdorf genannt werden.
Wir stehen jetzt hier wirklich bei dem großen Überblick über das Weihnachtsdorf oder im ersten Einblick. Wir sehen jetzt hier einen nachgebildeten Marktplatz. Das heißt, außenherum sehen wir hier Fachwerkhäuser mit Matte, die sozusagen das schneebedeckten Dächer simulieren. Und in der Mitte steht ein 5 Meter hoher weißer Weihnachtsbaum, der sich dreht. Der hat 1000 Glaskugeln dran. Und mit seinen 15.000 Lichtlein, die da drauf sind, macht das natürlich schon einen ganz besonderen Eindruck.
Felicitas Höppner ist nicht nur die Sprecherin des Unternehmens Käthe Wohlfahrt, sie ist auch so etwas wie die Seele des Geschäfts. Zu jedem Stück aus dem Sortiment kann sie Geschichten erzählen und kennt jeden Winkel im Weihnachtsdorf.
Das ist unser Schatzkästchen, kann man sagen, denn hier befinden sich Sammlerfiguren, die von unseren eigenen Künstlern im Haus erdacht werden und gemacht werden und handgemalt werden. Und die sind so fein gearbeitet, dass man die Iris und die Pupille voneinander unterscheiden kann.
Marianne aus den Niederlanden liebt diese filigranen Figürchen. Sie kommt jedes Jahr nach Rothenburg, um ihre Sammlung von kleinen Weihnachtsengeln zu erweitern.
Ich habe fast alle Engel und Sternekinder. Ich muss noch 2, 3 Sternekinder und noch ein Engel. Dann habe ich das ganze himmlische Orchester.
Ein Anlageobjekt sind diese kleinen Engelchen. Jedes ein Unikat, handgeschnitzt, handbemalt mit Seriennummer. So legt Marianne für eine gut 10 cm große Figur um die 50 Euro und auch mehr auf den Tisch. Neben echtem und wertvollem Kunsthandwerk ist hier allerdings auch der übliche Weihnachtskitsch zu finden. Felicitas Höppner hat die Kunden aus aller Welt genau beobachtet und weiß, welche Vorlieben sie haben.
Amerikaner kaufen sehr viel Weihnachtspyramiden, allerdings die elektrischen. Und generell bei fast allen Nationen sind Räuchermännchen mit die beliebtesten Sachen. Ach ja, die Amerikaner kaufen noch sehr, sehr gerne Nussknacker. Japaner kaufen beispielsweise lieber kleine Baumanhängerchen oder Magnete, also alles, was klein ist. Russen kaufen sehr gerne all die Dinge, die glitzern. Italiener kaufen am liebsten so die Kombination Rot-Gelb.
Dass die Betreiber von Käthe Wohlfahrt Wert auf guten Kundenkontakt legen, zeigt sich auch in der Abteilung für Weihnachtspyramiden. Dort steht Okoyama. Die Japanerin sorgt dafür, dass ihre Landsleute, die hier in Scharen durch die Gänge streifen, auch wissen, was sie da kaufen. Hier erklärt sie, wie eine Weihnachtspyramide funktioniert. Sie habe schon immer großen Spaß an Deutschland gehabt, erzählt Okoyama später auf Deutsch. Und der Job bei Käthe Wohlfahrt gefiel ihr besonders gut, denn sie habe auch immer genug zu tun.
In diesem Jahr, in dieser Adventzeit, sind so viele Touristen aus Japan.
Nach dem Rundgang durch das Weihnachtsdorf fühlt man sich erst einmal halb erschlagen von dem unglaublichen Angebot. Aber wenn man dann trotzdem noch wissen will, woher eigentlich die Weihnachtsbräuche kommen, dann muss man nur eine kleine Treppe hochgehen.
Jetzt sind wir im Deutschen Weihnachtsmuseum. Es befindet sich in der ersten Etage über dem Weihnachtsdorf und ist ein klassisches Museum, in dem wir uns der historischen Seite, der dekorativen Seite von Weihnachten widmen.
Der Brauch, sich einen geschmückten Tannenbaum ins Zimmer zu stellen, ist zum Beispiel gerade mal 400 Jahre alt. In Bauernfamilien, die keine große Stube hatten, machte man kleine Weihnachtsbäume an der Decke fest und hängte Gebäck und Obst daran. Das war unter Umständen nicht ganz ungefährlich, erzählt Felicitas Höppner.
Wir wissen zum Beispiel, dass es durchaus Rechtsprechungen gegeben hat, die, als der Weihnachtsbaumbrauch richtig populär geworden ist, besagen, dass man beispielsweise nur einen Baum pro Familie heimholen darf, der nicht größer wie 2 Meter sein darf. Und wenn man den Rest vom Baum im Wald liegen lässt und nur die Spitze mit nach Hause nimmt, dass es dann richtig gewaltige Geldstrafen und zum Teil sogar Arrest über Weihnachten Weihnachten gegeben hat, wenn man erwischt worden ist.
Der Besucher erfährt alles über den Adventskalender und die Krippen. Und er lernt auch, dass der Weihnachtsmann eben nicht eine Erfindung der Firma Coca-Cola ist. Ein ganzer Raum widmet sich einer grimmigen Gestalt, die nur wenig mit dem gemütlichen Rauschebart-Opa auf dem Rentierschlitten gemeinsam hat. Felicitas Höppner deutet auf eine Zeichnung.
Losgelöst von dem katholischen Heiligenglauben braucht man eine neue Figur. Und da taucht um 1847 Moritz von Schwind auf. Und Moritz von Schwind illustriert für den Münchner Bilderbogen eine sehr populäre Zeitung. Und auf dieser Zeichnung sieht man jetzt die Figur mit dem langen, durchgängigen Kapuzenmantel mit dem weißen Rauschebart. Und er hat ein Bäumchen in den Armen, wo er durch die verschneite Stadt läuft.
Dieser etwas unheimlich wirkende Kerl aus der Bildergeschichte Herr Winter gilt als Prototyp des Weihnachtsmanns. Coca-Cola machte ihn erst 1931 zum Werbeträger und machte aus Santa Claus den properen Mann in roter Jacke mit breitem Gürtel. Und schließlich zeigt das Museum noch die Prachtstücke seiner Sammlung. Mannshohe Weihnachtspyramiden, teils mehr als 200 Jahre alt, aus Holz geschnitzt und liebevoll restauriert.
Die haben auch in Gegenden, wo man viel Bevölkerung, aber wenig Wald hatte, als Ersatz für Weihnachtsbäume genutzt. Wenn dann hier alles außen schön mit Kerzchen bestückt ist und sich dann so das Flügelrad langsam dreht und diese ganzen Ebenen hier mit den Figuren sich hier im Kreis drehen und Licht und Schatten schön an die Wand applizieren, das ist natürlich schon was Zauberhaftes.
Wenn man das Museum gesehen hat, geht man mit anderen Augen durch den Weihnachtsshop. So kann man dank der neuen Kenntnisse zum Beispiel mit gutem Gewissen den alljährlichen Weihnachtsbaum weglassen und stattdessen eine Weihnachtspyramide kaufen. Handgefertigt aus dem Erzgebirge mit Garantie und Zertifikat.
Pyramide statt Baum. Eine Reportage von Silke Wünsch war das. Auch bei unserem nächsten Thema kommt Glanz in unsere Augen. Es geht ums große Kino, um die Traumstätte des Films. Am Set Paris, Babelsberg, Hollywood heißt eine neue Ausstellung, die in den kommenden Monaten im Museum für Film und Fernsehen in Berlin zu sehen ist. Die drei großen Filmzentren der westlichen Welt waren schon zu Beginn der Filmgeschichte große Akteure der siebenten Kunst. Und das wird nun in der Berliner Schau vor allem mit vielen fantastischen Fotografien dokumentiert. Fotos, die am Set, also beim Drehen, entstanden sind. Mit Rainer Rother, dem Direktor des Museums, habe ich gesprochen über die Ausstellung und die drei großen Filmnationen. Zunächst Frankreich, das gilt ja als Ursprungsland des Kinos.
Die französische Filmindustrie war ja 1895, Erfindung des Films, mit einem Startvorteil sozusagen ausgestattet. Das haben sie auch sehr, sehr gut genutzt. Pathé war zusammen mit Gaumont bis 1914 eine der weltweit dominierenden Firmen. Man kann das auch an solchen Figuren wie Max Linder, einen der großen Komiker, oder der berühmten Sarah Bernhardt festmachen. Und sie haben auch 1908 schon begonnen, große Studios zu bauen, Glasstudios. Das hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg geändert. Da gibt es dann natürlich das Aufkommen der großen amerikanischen Studios aus Kalifornien, aber bis 1914 gehört die französische Filmindustrie zu den Weltmarktführern.
Nun kennt man auch vielleicht als Nicht-Cinephiler ja immer Lumière und Méliès, die beiden Erfinder des Kinos. Kann man sagen, dass das wirklich so prägend war in den ersten Jahren im französischen Film, diese beiden Richtungen?
Ich glaube, man muss sagen, es gibt noch mehr Richtungen. Also die Entwicklung des Films geht natürlich einerseits mit den Lumières in das Dokumentarische und mit Méliès in das Fantastische. Aber es gibt den Film d'art, das heißt die Versuche, den Film seriös zu machen, indem man Theaterschauspieler heuert und Theaterstücke verfilmt. Das beginnt in Frankreich. Es gibt ganz viele Genres, die neu entwickelt werden. Es gibt die Vampir- und die Fantoma-Geschichten, die Serials, die unglaublich populär werden und stilprägend werden. Und natürlich gibt es dann auch die ersten Versuche, ein soziales Thema aufzugreifen, wie mit LaRue von Abel Gance. Also es ist schon eine sehr abwechslungsreiche, mächtige Filmindustrie, die da entsteht und die damit auch weltweit Einfluss gewinnt.
Dann haben wir Hollywood. Hollywood ist ja heute immer noch das Zentrum der Macht, auch wenn Bollywood vielleicht mehr Filme produziert. Sie haben sehr schöne Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos in der Ausstellung, die auch direkt von Anfang an eine unglaublich tolle Perfektion ausstrahlen. War Hollywood schon von Anfang an so perfekt als Filmmaschinerie?
Eigentlich nicht, denn Hollywood beginnt im Vergleich zu den französischen Studios ja relativ spät. 1912 etwa entstehen dort die ersten Studios und es geht dann aber unheimlich schnell. Das hängt damit zusammen, dass man mit 350 Sonnentagen pro Jahr werben kann. Das ist für die junge Filmindustrie unglaublich wichtig. Licht ist ein Faktor, der gar nicht zu bezahlen ist, sodass es zur Ansiedlung immer mehr Studios kommt. Max Sennett und andere gehen nach Kalifornien. Und dann entsteht die weltweit dominierende Filmindustrie. Das hängt auch damit zusammen, dass sich in Amerika sehr früh das Starsystem durchsetzt. Das heißt, man begreift, dass der Star nicht versteckt werden muss, sondern in den Vordergrund gestellt werden muss, damit das Publikum in das Kino kommt. Und es hängt damit zusammen, dass verschiedene populäre Genres entwickelt werden. Der Western gehört dazu, der Kriminalfilm, die Komödie natürlich auch.
Wenn wir über Babelsberg sprechen, zunächst die Frage, wenn man auf den deutschen Film guckt, dann denkt man ja vielleicht, ach, man hat den eigenen Blick, die Nabelschau. Aber es ist ja nicht so, dass der deutsche Film da wirklich jetzt nur so beachtet wird, auch in ihrer Ausstellung, weil es ein deutsches Phänomen ist und wir in Deutschland sind, sondern auch, weil die von Anfang an ganz groß mitgemischt haben.
1912 wird von Guido Sewer das erste Glasstudio, ebenerdige Glasstudio in Deutschland gebaut, in Babelsberg. Und das ist der Auftakt für eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Als 1917 dann aus Gründen der Propaganda die UFA gegründet wird, der erste große deutsche Filmkonzern und sich in Babelsberg ansiedelt, beginnt tatsächlich auch ein Studiosystem in Deutschland Fuß zu fassen. Und es ist ein System, das vor allem in den 20er Jahren der Weimarer Republik international Furore macht, mit Regisseuren wie Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Georg Wilhelm Pabst, mit der Zusammenarbeit verschiedener Gewerke, vor allem den Drehbüchern Karl Mayers und den Architekturen von Kettelhut und anderen, entsteht etwas, was stilbildend wird. Die Art und Weise, wie beleuchtet wird bei Murnau, beeinflusst das Hollywood-Kino. John Ford ist begeistert, versucht das nachzustellen. Regisseure aus Deutschland werden nach Amerika weggeholt. Lubitsch ist der Erste, der diesen Weg geht, Friedrich Wilhelm Murnau dann später auch. Also es wird plötzlich der deutsche Film zu einem Qualitätssiegel und einem auch Exporterfolg.
Soweit Rainer Rother, Direktor des Museums für Film und Fernsehen in Berlin, über die neue Ausstellung am Potsdamer Platz am Set Paris, Babelsberg, Hollywood. Und das war's auch von uns. Ich wünsche Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest, sollten Sie diesen Podcast der Deutschen Welle vor dem Fest hören, und falls nicht, dann ein neues, schönes Jahr.